Adjuvantien, Trägerstoffe in Impfungen, Teil 2. Heute geht es also um Lipid-Nanopartikel, kurz LNP, wie wir sie auch in den Impfstoffen rund um Corona viel gesehen und darüber gehört haben. Was sind aber eigentlich Adjuvantien? Welche gibt es? Sind diese in den Impfstoffen überhaupt notwendig? Und wenn ja, in welchen? Wurden Adjuvantien ausreichend erforscht, um Nutzen und Risiken beurteilen zu können? Und was sollten Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten unbedingt über Adjuvantien wissen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in diesem Podcast. In diesem zweiten Teil geht es, wie gesagt, um Lipid-Nanopartikel, LNPs, und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand, und ihr habt es im Titel gelesen und das letzte Mal wahrscheinlich auch schon genossen. Es ist der zweite Teil zum Thema Adjuvantien, Trägerstoffen in den Impfungen. Heute geht es um Lipid-Nanopartikel oder auch LNPs abgekürzt, und natürlich brauchen wir dafür ihn wieder, unsere Fachkompetenz, den Onkel Doktor. Und absolut wichtig, weil er sich immer wieder in diese Dinge reinarbeitet. Dr. Alexander Konietzki, lieber Alex, herzlich willkommen hier in unserem Podcast.
Ja, moin, Hauke.
Genau, also wir sind dem Thema Adjuvantien ja in der letzten Folge schon begegnet. Da ging es um das Thema Aluminium, heute über Lipid-Nanopartikel. Genau. Und wir hatten schon ein wenig gespoilert in der letzten Episode, dass es ja darum geht, dass, wenn man sagt, also Aluminium ist im Übrigen etwas, das wir ganz und gar ablehnen, dann haben wir ja jetzt vielleicht hier mit den LNPs, mit den Lipid-Nanopartikel, das Allheilmittel, weil das ist ja kein Aluminium, oder? Das ja, und du hast dann gesagt, naja, also das wäre sozusagen unter Umgehung der Traufe direkt vom Wasser in den Regen und so, ne? Sowas in der Art. Mhm. Aber vielleicht machst du nochmal ganz kurz einen kleinen Abriss. Was sind Adjuvantien eigentlich, warum brauchen wir die, und warum ist LNP genauso interessant wie Aluminium, oder warum funktioniert das genauso gut wie diese Aluminiumsalze? Futel.
Yeah. Also die Aluminiumhydroxid- oder auch Phosphatkomponenten sind wie die Adjuvantien in den Impfstoffen eben notwendig, um eine Immunstimulation zu machen, die wir mit dem alleinigen Antigen, also dem Stoff, den wir eigentlich mit der Immunität versehen wollen, gar nicht leisten können. Und da haben die sich auch an den Stellen bewährt und haben aber eben für uns noch relativ unbekannte Aufnahme-, Stoffwechsel- und Verstoffwechselungswege und Ausscheidungswege und eben eine große Nebenwirkungsliste auch, die wir auch noch nicht ganz sauber eingliedern können. Und nun ist Aluminium sicherlich nicht ein Metall, was in unserem Körper natürlicherweise so vorkommt, sondern eigentlich erst mit der Verpackungsindustrie und mit der Deodorantindustrie, Deodorant, also als Anti-Schwitz-Spray aufgetragen. Das war in den 80er, 90er Jahren sehr aluminiumhaltig. Mittlerweile ist es dort raus. Aber so haben wir sehr viel Aluminium-Eintrag und eben in den ersten Lebensjahren durch die Impfung noch mal mehr, gerade bei den Kindern, direkt in den Muskel. Mit den mRNA und der modifizierten mRNA für die Covid-19-Impfstoffe ist das ja hergestellt worden erstmalig, lässt sich das so nicht umgehen. Also man kann die nicht einfach so in den Muskel spritzen. Die wird sofort von unseren Immunzellen aufgenommen und verstoffwechselt, also so verarbeitet, dass da nichts mehr rauskommt. Dann gibt es noch Enzyme, die auch schon frei in der Zwischenzellflüssigkeit herumschweben, die genau solche RNA abbauen können. RNAsen, so heißen sie dann. Und so war es also dringend nötig, wenn man jetzt damit arbeiten möchte, diese mRNA, um die es jetzt erstmal gar nicht gehen soll, also die Information für das Antigen, zu verpacken. Und damit sind wir dann bei dem Adjuvans in diesem Falle, einem Trägerstoff. Das sind die Lipid-Nanopartikel. Und Lipid ist erstmal ein Fett. Und wer das kennt und schon mal einen Tropfen Öl in Wasser gemacht hat, wird feststellen, dass sich die Tropfen Öl sehr schnell im Wasser wiederfinden. Und dann kann man das sehr fein aufschlagen. Dann haben wir ganz viele kleine Fettbällchen in dem Wasser. Und so ungefähr muss man sich das auch vorstellen, sind diese Lipid-Nanopartikel kleine Fettbällchen, allerdings so aufgebaut, nämlich doppelwandig, dass die wasserliebende Phase nach außen zeigt und die fettliebende nach innen. Und wenn man sich das von innen genauso vorstellt, dann berühren sich dort also die fettliebende Phase und nach innen wird wieder eine wasserliebende Phase freigegeben und dort kann sich dann die mRNA finden. Es bilden sich also kleine, ja, vielleicht kann man sich es besser vorstellen, wie Luftballons, eben aber nicht mit Luft gefüllt, sondern mit Wasser. Und diese Luftballonhaut, ist diese Doppellipidmembran. Und die als solche nennt man dann Mizelle. Und die Mizellen werden zum Beispiel, auch wenn wir was essen, was Fetthaltiges, bei uns im Magen-Darm-Trakt selber hergestellt, um dann so im Blut weiter transportiert zu werden, um dann in der Leber verstoffwechselt zu werden. Das heißt also, würden wir auch nicht wollen. Es müssen also noch besondere Komponenten mit in diese Mizellenstruktur eingelassen werden, damit es überhaupt genau das macht, was es soll, nämlich eine Lieferung in Zellen abgeben, die dann ein Antigen produzieren mit der mRNA, die dort als Information in diesem Paket abgegeben wird. Und was gehört auf so ein Paket? Da gehört etwas drauf, was so eine Art Adresse darstellt. Es gehört irgendwie ein Stabilisator da drauf und etwas, was am Ende es möglich macht, dieses Paket zu öffnen. Und genau so ist das auf Mikroebene, also Nanopartikelebene, ebenfalls hergestellt. Eigentlich, wenn man sich das jetzt einfach mal so anhört und anschaut, ziemlich genial. Und irgendwie auch faszinierend, dass sowas funktioniert.
Ja, hört sich ein bisschen so an, als wenn da so kleine UFOs in der Spritze sind, die dann da sozusagen verimpft wird.
Genau, trojanische Pferde sind das.
Okay, aber das heißt, die begegnen dann irgendwie unserem Immunsystem, diese kleinen Raumschiff-Fettbällchen. Und dann geht da die Tür auf und das Virus zeigt seine Fratze und darauf wird dann reagiert. Also so richtig verstanden habe ich es noch nicht.
Nee, wir haben auch noch gar nicht irgendwie mit dem Virus zu tun. Dieses kleine Fettbällchen wird auch nicht direkt von den Immunzellen angegangen, sondern es geht auf die umliegenden Zellen oder wird dort angedockt. Und dafür ist zum Beispiel das Polyethylenglykol mit drin, was wie so eine Art Türöffner funktioniert. Das heißt, in diese Mizellenmembran ist dieses Polyethylenglykol als einer der Bestandteile. Wir kommen noch auf zwei weitere gleich. Das ist das ALC 315 oder 0315 und das ALC 0159. So sind sie bezeichnet. Die sind da auch noch mit eingelassen, um bestimmte weitere Funktionen zu erfüllen. Nehmen wir aber erstmal das PEG, also das Polyethylenglykol und das Cholesterin, das dort mit in die Membran eingelassen ist. Ist also so eine Art Türöffner für eine ganz normale Zelle, in dem Falle ja, wenn in den Muskel gespritzt, Muskelzelle. Oder aber ist das System in die Blutbahn gelangt und das ist etwas, was durchaus sehr häufig passiert ist. Dann können diese kleinen Nanolipid, also Lipid-Nanopartikel eben auch, durch den gesamten Kreislauf wandern und irgendwo eine Zelle kapern bzw. entern durch ihre Öffnungsstruktur. Bedeutet also auch, bei dieser Verabreichung ist nicht gewiss, dass der verimpfte Inhalt im Muskel verbleibt, sondern er kann eben über diese kleinen Lipid-Nanopartikel-Pakete überall im Körper verteilt werden. Es ist sogar in der Lage, Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Es ist in der Lage, in reproduzierenden Zellen sich wiederzufinden, wie Ovarien oder auch Testikeln in der Leber oder auch in der Milz und in anderen Organen finden sich also diese Nanolipidpartikel wieder und geben dann ihren Inhalt in die Zelle frei. Man muss sich ja vorstellen, dass unsere Zellen eine ähnliche Doppelmembran haben wie diese Mizellen. Das heißt, nach außen hin sehen die eigentlich genauso aus. Sie haben einen wasserliebenden Teil und einen fettliebenden Teil nach innen. Und dann sind in diese Membran unterschiedliche Transporter eingebaut, die dafür sorgen, dass die Zelle eine bestimmte Funktion übernehmen kann. Sei es zum Beispiel eine Schilddrüsen-hormonbildende Zelle, dann kann die eben diese Hormone in ihrem Zellinneren bilden und dann gezielt nach außen abgeben. Und das macht sie eben auch genauso, wie die Lipid-Nanopartikel aufgenommen werden. So gibt sie quasi eine Blase nach außen hin ab, die sich dann öffnet mit den Hormonen aus der eigenen Produktion. Sodass das also ein sehr ähnliches Prinzip ist, wie unsere Zellen untereinander auch miteinander umgehen und Dinge aufnehmen und wieder abgeben. Das hat also, ist sehr gut adaptiert, sage ich mal, an die Fähigkeiten der Zellen mit genau solchen kleinen Mizellen, die dann auch noch so ein kleines Adressat dran kleben haben, wie das PEG, also Polyethylenglykol, oder das Cholesterin, dann wird das eben in die Zelle aufgenommen, wie selbstverständlich. Und jetzt kommt es eben dazu, dass wir das ALC0315 da noch mit drin haben. Das ist ein kationisches Phospholipid. Das heißt, es ist sauer an der einen Stelle. Und diese Säure ist deswegen wichtig, weil die mRNA, also die zu transportierenden Stoffe, haben so viel Phosphate, so viel Phosphatanteil, dass sie eine negative Ladung haben. Und diese positive Ladung von dem ALC0315 hält eben diese mRNA sowohl im Mizelleninneren, aber wenn sie auch nach außen zeigt, dann eben auch im äußeren Bereich. Dieser Teilstoff sorgt auch noch mit dafür, dass es dazu kommt, wenn diese Mizelle aufgenommen worden ist, also inokuliert wurde in die Zelle, die am Ende das Ganze produzieren soll, dann sorgt es dafür, dass über einen pH-Gradienten so viel Säure in, also Protonen in die Mizelle eingelassen werden, sodass es dort zu einem Nachfluss von Wasser kommt. Die Mizelle wird aufgebläht und es kommt quasi wie beim Luftballon der Platz dazu, dass diese Mizelle platzt. Und die mRNA wird dann in das Zytosol der Zelle freigegeben, sodass es die Ribosomen, also die Proteinbiosynthesestellen findet und dort abgelesen werden kann, sodass es zum Antigenproduktionsprozess kommt. Das ist ja das Ziel. Am Ende soll das Spike-Protein gemacht worden sein. Und wenn wir uns vorstellen, das machen jetzt immunologische Zellen, also eigentlich sollte es nur die dendritischen Zellen treffen. Wir stellen uns jetzt aber vor, dass es auch alle anderen Zellen anscheinend im Körper tun. Dann kommt es natürlich auch dazu, wenn es der Herzmuskel zum Beispiel macht, dass der seiner eigentlichen Funktion nicht mehr nachkommen kann, sondern dass er anfängt, aufgrund dieser Mizellen, also Nanolipidaufnahme, mit den mRNAs, die da modifiziert drin sind, anfängt das Spike-Protein zu produzieren und sich selber damit zur Angriffsstelle des Immunsystems zu machen, denn das Spike-Protein wird dann präsentiert und der Angriff des Immunsystems folgt. Das wissen wir ja nun zur Genüge, dass es mit den mRNA-Impfstoffen Comirnaty und von BioNTech Pfizer zu diesen Herzmuskelentzündungen zum Beispiel kommen kann. Das gilt mittlerweile, glaube ich, als nicht mehr bestreitbar. Die Perikarditis zählt auch noch mit dazu. Eine Kohortenstudie mit über 99 Millionen Teilnehmern hat das jetzt nochmal rausgearbeitet, 2024. Der Herr Faxova et al., also seine Gruppe, die haben das herausgearbeitet. Und es ist eben so, dass wir dort diese entzündlichen Eigenschaften, die durch diese LNPs, also durch das PEG, was da mit drin ist, aber eben auch durch diese ALC-Anteile, wird das Immunsystem auf eine Art und Weise schon herausgefordert, was dann wiederum auch dazu führt, dass es zu einer Entzündung kommt. Und so haben wir zwei Komponenten, einmal das Spike und einmal diese Bestandteile von diesen Trägersystemen, also diesem Adjuvans, was diese Entzündungsreaktion auslösen kann. Damit kommt es zu Schädigungen von funktionalem Gewebe, egal wo.
Darf ich ganz kurz dazwischen fragen?
Ja.
Dieses Spike-Protein, das da sozusagen durch Einbringen von RNA-Strängen in die anderen erstellt werden soll. Was genau ist dieses Spike-Protein eigentlich? Ist das sozusagen die Provokation für das Immunsystem, die dann das Antigen auf das Spike herstellt?
Nein, also das ist die Provokation, genau richtig, für das Immunsystem, was dann die Antikörper gegen das Spike herstellt. Also das Immunsystem stellt die Antikörper her und das Spike-Protein ist quasi das Antigen, was vom Körper selber hergestellt worden ist.
Das verstehe ich nicht, ehrlicherweise, weil, also wenn ich ein Stück RNA-Strang in den Körper einbringen kann an eine beliebige Stelle, da kommen wir gleich noch zu, und dann wird das Antigen hergestellt. Was soll denn dann das Immunsystem noch machen? Also wofür, warum und warum ist das Antigen an sich schon eine Provokation? Das verstehe ich nicht.
Na, das Antigen ist ja der Oberflächenbestandteil des Virus SARS-CoV-2. Das Spike-Protein ist auf der Oberfläche des SARS-CoV-2. Und wenn ich jetzt ein Protein von der Oberfläche des SARS-CoV-2 nehme und es dem Antikörpersystem oder produzierenden System zeige, also unserem Immunsystem zeige, dann kann unser Immunsystem die Antikörper dagegen bilden. Wenn dann das Originalvirus kommt, erkennt es das Spike auf dem Originalvirus, so die Hoffnung, und neutralisiert mit den ja bereits hergestellten Antikörpern dieses Virus. So ist die Idee. Normale Impfung, und da könnte vielleicht der gedankliche Knoten herkommen, funktionieren so, dass das Antigen direkt verspritzt wird. Das heißt also, ich habe einen Bestandteil des Virus, zum Beispiel in dem Fall das Spike, das tue ich mit einem Adjuvans, von mir aus einem Wirkverstärker, in den Körper. Und dann sagt der Körper, im Moment mal, das gehört hier nicht hin, jetzt bilden wir Antikörper. Das Perfide an dieser Geschichte ist, dass unser Körper zur Antigenproduktion, die normalerweise in den Firmen stattfindet, in einer Produktionsschiene, Produktionslinie, und dann in Impfstoffe verpackt an den Menschen verteilt wird, dass unser Körper diese Produktionsstätte wird. Das ist das eigentlich Perfide an dieser Impfstofftechnologie.
Funktioniert das denn sauber? Also das hört sich so komplex an. Und das alles sitzt dann in diesem kleinen Lipid-Nanopartikel. Also eine hochkomplexe Technologie, das natürlich für den Mensch, der irgendwie nicht in Nanopartikeln üblicherweise sich bewegt, auch gedanklich sowieso schwer vorstellbar, wie viel sozusagen möglich ist, in so kleinste Partikel zu verpacken. Aber dann ist natürlich die Frage, dieses Antigen, das dann vom Körper gezwungen wird, dadurch, dass in eine Zelle so ein Strang DNA eingesetzt wird, wird das denn sauber hergestellt? Also ist das dann wirklich genau das, was es braucht, oder gibt es denn davon auch Varianten? Weil möglicherweise...
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir bleiben aber trotzdem bei der mRNA erst einmal. Also du hast auch das richtig angesprochen. Es gibt auch DNA-Impfstoffe, wie zum Beispiel Johnson & Johnson. Aber dann hat man ein Virus als, wie zum Beispiel das Adenovirus eines bestimmten Typs, als Träger dieser DNA. Jetzt sind wir aber ja im mRNA-Konstrukt und das ist die Messenger-RNA. Das bedeutet, diese mRNA nutzt unser Körper ganz normal und sekündlich und jeden Tag, um eigene Proteine herzustellen. Das heißt, wenn wir das Hormon zum Beispiel herstellen wollen in dieser Schilddrüsenzelle, dann brauchen wir diese mRNA, um dann über dieses Ribosom exakt dieses L-Tyroxin dann sozusagen herzustellen, also den Proteinbestandteil von dem L-Tyroxin, also dem Hormon. Wenn wir das jetzt künstlich machen wollen, dann müssen wir erstens die mRNA stabilisieren. Dafür gab es den Nobelpreis. Die Methylinisierung der mRNA führt dann dazu, dass diese mRNA schon gar nicht mehr so schnell abgebaut wird wie die normale, natürliche mRNA, die bei uns in den Zellen vorkommt, sondern sie kann sehr, sehr lange, bis zu 6 Monate, hatten wir auch schon mal angesprochen in einem anderen Podcast, hält die und ist noch in Lymphknoten funktional nachweisbar gewesen. Diese mRNA sorgt dann dafür, wenn es gut läuft, dass exakt dieses Produkt herauskommt, genauso wie du es gerade gesagt hast, was wir eigentlich wollen, nämlich das Antigen, in dem Fall das Spike-Protein. Wir wissen aber gar nicht, und das konnte uns weder das Robert-Koch-Institut noch das Paul-Ehrlich-Institut und das kann uns auch die Firma Pfizer und BioNTech nicht beantworten, dass da wirklich nur das so drin ist, sondern es wird auch so sein, dass diese mRNA nur bruchstückweise da drin ist, weil sie nämlich an sich schon sehr verletzlich ist, obwohl sie stabilisiert worden ist. Bedeutet also, in diesen Lipid-Nanopartikeln haben wir eine Suppe, sage ich mal, aus unterschiedlich langen mRNAs. Sicherlich gibt es auch welche, und das sollen ungefähr 50% sein, so ist es herausgegeben worden, die das gesamte Protein, Spike-Protein, kodieren. Es gibt aber auch kleinere Fragmente, und dann wissen wir nicht mehr, was da am Ende dabei rauskommt. Kommt wirklich nur ein halbes Spike-Protein dabei raus, oder ist es so fragmentiert, dass es im Grunde genommen gar keine sinnvolle Struktur mehr ergibt, sondern einfach nur wie so eine Art Datenmüll, dann wie so eine Art Proteinkettenmüll in der Zelle rumliegt, ohne großartige Funktionen? Damit hast du eigentlich etwas sehr Wichtiges angesprochen. Wir geben eine gewisse Menge an mRNA, modifizierte mRNA, in den Körper. Wir wissen nicht, wie viel davon komplett heil ist. Wir wissen nicht, wie lange sie produziert. Bedeutet, wir haben eigentlich für jeden Patienten keine definierte Dosis des Antigens am Ende. Das kriegen wir nicht berechnet. Jeder Patient geht damit anders um. Jeder Patient hat am Ende seine eigene individuelle Menge an Spike-Proteinen produziert. Einige hören gar nicht mehr damit auf, das zu produzieren. Die machen das anscheinend 6 Monate später auch noch. So ist es in Lymphknoten von Verstorbenen dargestellt worden. Und andere machen das so, wie Frau Alena Büchs das mal dargestellt hat, mit Huch, jetzt ist es ja kaputt und wird ganz schnell abgebaut. Vielleicht nur eine gewisse kurze Zeit. Das mögen die Glücklichen unter uns sein, die das nur so kurz überhaupt verstoffwechselt haben und schnell wieder abgebaut haben. Aber da sind wir jetzt gerade einen relativ langen Zeitraum schon bei der mRNA. Es ist wirklich wahnsinnig komplex. Dieses mRNA-Ding ist ja eingefasst in diese Trägersysteme. Und heute geht es ja eigentlich um diese Trägersysteme. Aber es ist richtig, es bleibt die Schwierigkeit dieser Kombination, weil wir im Grunde genommen gar nicht mehr so genau sagen können, wer von denen macht denn jetzt eigentlich welche Wirkung. Und man kann aber schon auch davon ausgehen, und das zeigt sich mehr und mehr, dass diese Trägerstoffe alleine, unabhängig davon, ob das Spike da jetzt kodiert ist, als mRNA drin ist oder nicht, dass die alleine schon ein nebenwirkungsreiches Spektrum haben. Und zwar in zwei Richtungen. Einmal entzündlich und einmal immunschwächend. Wenn wir uns vorstellen, dass alle am liebsten, alle Impfstoffe auf mRNA-Technologie umgestellt werden sollen, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil wir im Grunde genommen wissen, dass wir eine Menge nicht wissen und dass wir es nicht handeln können.
Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe in unserer letzten Episode, dann ist es ja durchaus auch so, dass wir beim Aluminium eine ganze Menge nicht wissen, fast 100 Jahre später, also 98 Jahre später. Aber das beim Aluminium kann ich mir noch einigermaßen vorstellen. Also da habe ich sozusagen Adjuvanz, auf der ich sozusagen das Antigen festpinne, und dann haue ich das sozusagen wie mit so einem Anker in den Muskel und da bleibt es dann eine Weile. Wir wissen nicht, wie es verstoffwechselt wird und so, alles klar. Aber bei den LNPs mit dieser mRNA habe ich dann ja wie so eine kleine Bombe in den Körper gezündet. Und ich habe keinen blassen Dunst, wie lange die unterwegs sind, was genau sie machen. Produzieren die halben mRNAs eigentlich Quatsch oder gar nichts? Sie durchlaufen oder haben die Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu durchlaufen. Das heißt, möglicherweise wird auch mein Gehirn dazu genutzt, um Spikes zu produzieren. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann stellt sich aber natürlich sofort die Frage, also an alle diejenigen ohne Spikes im Hirn. Nein, okay, kleine Spitze unterwegs. Aber die Frage ist ja, auf welcher Grundlage ist das denn eine gute Idee, darauf umzustellen?
Naja, es ist sehr einfach in der Herstellung. Also man könnte quasi am PC einfach eine Aminosäure-Sequenz, die man als Antigen ausgemacht hat, darstellen und rückwärts rechnen auf die mRNA, und dann lässt du sie eben in der zweiten sozusagen Nukleotidsuppe, die irgendwo auf dem Schreibtisch steht, produzieren. Das geht relativ schnell. Und man kann das dann ja in die Plasmide einbauen von Bakterien, und so ist es dann ja im zweiten Prozessweg auch für BioNTech, Pfizer passiert. Die ersten sind tatsächlich wie soll ich sagen, synthetisch hergestellt worden. Und die sind auch mit in die erste Studiensituation geflossen, in die Einführungsstudie, Zulassungsstudie von Pfizer. Und der zweite Prozess ist dann auf die E. colis übergesiedelt. Das heißt, es ist noch ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Wenn wir das in die Massenproduktion geben wollen, können wir das nämlich alles gar nicht so schnell synthetisch herstellen, sondern dann übergeben wir das anscheinend an Bakterien. In dem Fall die E. colis, Escherichia coli. Die kriegen ein Plasmid eingebaut, so nennt sich das, also eine Geninformation aus DNA, die dann diese RNA in Massenproduktion herstellt. Das muss dann ultra hoch gereinigt werden. Das ist laut einiger Forscher wie Herrn Buchholz zum Beispiel in den USA, Herrn Matysik hier in Deutschland und Frau König hier in Deutschland nicht ausreichend passiert, sodass wir auch diese Plasmide noch in den Nanopartikeln oder zumindest im Impfstoff haben finden können. Dazu haben wir auch eine nach dem Informationsfreiheitsgesetz laufende Anfrage beim Paul-Ehrlich-Institut laufen. Bisher haben wir dort keine Antwort erhalten und daraufhin auch die Unterlassungsklage jetzt initiiert. Da sind wir sehr gespannt auf die Antworten, denn die sind, glaube ich, gar nicht so einfach zu geben, da das Paul-Ehrlich-Institut diese Untersuchung auf gar keinen Fall gemacht hat. Das können wir jetzt im Vorwege schon mal sagen, auf den Reinheitsgrad, ob da noch DNA drin ist und wenn ja, in welcher Menge, hat man sich auf die Angaben des Herstellers verlassen.
Okay, aber das wird ja immer gruseliger. Also ich habe ernsthafterweise gedacht, dass in dem Moment, wo wir diese mRNA, und du sagtest gerade, es ist wahnsinnig einfach herzustellen, es geht sozusagen synthetisch und ich kann am Computer kann ich designen, welche mRNA da reinkommt und so, da dachte ich, hätte ich das erste Mal gerade eine Antwort gehört, wo eigentlich diese viele Milliarden Impfdosen herkamen, die ja urplötzlich alle verfügbar waren, und ich hatte mir schon eine logistische Frage gestellt, wenn man sich mal überlegt, wie viel Milliarden Impfdosen auf einmal gegen Corona auch verfügbar waren. Und ich dachte, ich hätte nun gerade eine Antwort gehört, aber jetzt nutzen wir das auch noch auf E. coli-Bakterien. Das heißt, eigentlich wird das jetzt nochmal eine Stufe gruseliger.
Ja, wenn man die Aufreinigungsprozesse, weil man ja sehr schnell sein muss, Fragezeichen, es mag irgendwelche Erklärungen geben oder Ausreden, ich weiß es nicht. Genau, es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Die Technik hört sich erstmal relativ simpel an. Ich baue eine Anleitung, diese Anleitung gebe ich in den Körper, der Körper macht daraus das Antigen. Die Zellen, die das gebildet haben, geben das ans Immunsystem, zeigen das und das Immunsystem bildet die Antikörper. So weit, so gut. Könnte ich diesen Prozess in all seinen Schritten zu 100% nicht nur vorhersagen, sondern auch kontrollieren, wäre das das perfekte Ding. Aber jeder dieser einzelnen Schritte ist anscheinend nicht sauber zu kontrollieren. Das muss man einfach mal sich vergegenwärtigen beziehungsweise auch eingestehen.
Ist es denn so, dass wir, also du sagst so, wir wissen in Wahrheit nicht, was dabei rauskommt. Betrifft das denn die Mehrheit der Produktion oder ist es wenigstens so, dass man sagt so, ja, so, also 0,1% oder sowas oder eine ganz kleine Charge, die läuft nicht so richtig rund, oder gilt das für die Mehrheit? Ich verliere jedes Gefühl für das, was da passiert, wenn du mir diese ganzen Stichworte rüberwirfst.
Ja, ist auch leider so. Wir haben alle noch nicht so richtig das Gefühl dazu, weil wir, denke ich, ähnlich wie in anderen Diskussionen in diesem Bereich auch, die Wirklichkeit nicht kennen. Sie wird, glaube ich, nicht offen auf der Zunge nach außen getragen. Und es wird auch nicht gewährleistet, dass dort prüfend über die Schulter geschaut oder nachkontrollierbar das Ganze funktioniert. So müsste es eigentlich sein. Und so ist es aber leider gar nicht. Insofern kann ich es dir nicht sagen. Die Dänen haben dann mühsam rückwärts gewandt bestimmte Chargen herausgearbeitet, wo sie ein hohes Nebenwirkungsspektrum erarbeiten konnten. Und dann gab es auch welche, wo es fast gar keine Nebenwirkungen gab. Und so richtig ganz aufgedröselt ist es noch nicht. Also ich kann dir nicht sagen, ob in den Chargen, wo gar keine Nebenwirkung aufgetaucht ist, vielleicht gar nichts drin war oder vielleicht nur ganz wenig oder so. Das heißt, das ist alles noch nicht ganz sauber.
Ganz wenig was?
Naja, dass ganz wenig nur von Begleitmaterial drin ist oder vielleicht sogar nur ganz wenig von den Nanopartikeln oder, also da war nicht, ist nicht ganz geklärt. Das hat man dort nicht mit veröffentlicht bei dieser Aussage. wie diese Dosen dann zusammengesetzt sind. Man hat nur festgestellt, dass es anscheinend unterschiedliche Wirkspektren gibt, die so eklatant auseinanderliegen, dass es sich eigentlich gar nicht mehr um das gleiche Produkt handeln kann. Und so gehen einige Forscher davon aus, wie zum Beispiel auch der Herr Buchholz, dass er sagt, es muss Chargen gegeben haben, die so stark wenig aufbereitet worden sind, dass eben komplette Plasmid-DNA nachweisbar war. Er konnte das komplette, das ist sein täglich Brot, er macht nichts anderes als DNA zu analysieren. Seit Jahrzehnten ist er also in der Lage, auch diese Plasmide darzustellen, in der Größe, in der Zusammensetzung. Er kann genau sagen, welche Proteine da kodiert sind und so weiter. Und kann damit eben auch ganz klar sagen, wir haben dort ein SV40 drin, was da eigentlich nicht rein soll. Wir haben dort die mRNA-produzierende DNA drin, die das Spike irgendwann mal kodieren soll. Und wir haben noch andere Promoter und auch Antibiotikaresistenzen damit drin, gegen Neomycin zum Beispiel, damit die E. colis in einer Neomycin-Suppe schwimmend sich nicht noch mit anderen Bakterien sozusagen verseucht werden, sodass diese der Produktionsansatz durch andere Bakterien nicht versaut wird, sozusagen. Und das ließ sich alles in der Reihenfolge so nachweisen, sodass man ganz klar sagen kann, gut, das ist das System. Damit wird in den E. coli die mRNA hergestellt. Aber was bitteschön hat das in der Dosis zu tun oder in der Charge zu tun, die ich dann den Menschen einimpfe? Eigentlich gar nichts. Und da müsste man ganz klar sagen, hier gehört die Kontrolle nicht nur hin, sondern hier muss viel, viel sauberer gearbeitet werden, wenn denn das alles so stimmt. Und bisher wird das natürlich geleugnet und gesagt, nein, so ist es nicht. Und es ist auch jetzt schon besser geworden. Also wir geloben Besserung in Anführungsstrichen, also in den von Pfizer und BioNTech dann hergestellten Omikron-Varianten, Impfstoffen und so weiter, soll es eine höhere Aufarbeitung gegeben haben, also Säuberung und so weiter und so weiter. Und ganz ehrlich, ich finde diese Technologie total interessant und richtig spannend, aber ich glaube, dass wir da sowas von am Anfang sind und nur weil sie milliardenfach in irgendwelche Leute verimpft worden ist, heißt sie nicht, dass wir sie kennen, sondern wir wissen eigentlich nur, dass es seitenweise, das Paul-Ehrlich-Institut soll jetzt irgendwie 40.000 Seiten veröffentlicht haben, so ungefähr mit Nebenwirkungen, also Nebenwirkungsmeldungen. Es ist ein Irrsinn. Also wir haben eigentlich gar keine richtige Peilung, was da passiert. Es ist so komplex. Das Immunsystem wird herabgeregelt oder das erleben wir eben auch, ne, wie bei einer Windpockeninfektion oder so. Dann hat man eine Immunschwächung durch diese Windpockeninfektion und kann andere Infekte besser generieren, in Anführungsstrichen, und wird dadurch stärker durch andere bakterielle oder auch andere Viruserkrankungen krank. Bei dieser Corona-Geschichte ist es ähnlich. Nach Infektion oder aber eben nach der Impfung kannst du eine richtige Immunschwäche ausbilden, die so weit geht, dass andere Erkrankungen, die du schon mal durchgemacht hast, wie Epstein-Barr-Virus, Pfeiffer'sches Drüsenfieber, dass das reaktiviert wird, dass das wieder zum Vorschein kommt und sich quasi nach der Impfung die nächste Erkrankung obendrauf setzt, die du schon mal abgearbeitet hattest. Das nennt sich Reaktivierung von Viruserkrankungen. All das ist möglich und ich weiß nicht, wie man da so frisch, fromm, fröhlich, frei einmal sagen kann, jo, und jetzt, das ist die Technologie der Zukunft. Wir müssen auch übrigens jetzt keine weitere Forschung machen. Wir gehen einfach weiter. Wir entwickeln einfach die mRNAs am PC und lassen sie herstellen und los geht's. Und dann haben wir ganz viele andere Impfstoffe. Der RSV-Impfstoff, wir haben ja das letzte Mal auch vorletztes Mal über RS-Viren gesprochen. Der ist jetzt auch von Moderna herausgegeben neu. Ein weiterer mRNA-Impfstoff. Also man fragt sich wirklich, wie kann man das einfach so durchwinken? Warum horcht da keiner genauer hin? Das stimmt ja so nicht, es tun einige. Aber ich glaube, sie haben noch nicht die Resonanz, die es eigentlich bräuchte, dass wir sinnvoll mit dem Prozess dieser Impfstofftechnologieentwicklung umgehen. So dass es nicht nur Menschen gefährdet, sondern auch vielleicht langfristig sogar gut nutzen könnte.
Kennst du diese Filme, die einfach irgendwie mittendrin aufhören, weil es keine sinnvolle Auflösung mehr geben kann? Diese Episode fühlt sich ein bisschen so an. Es gibt eigentlich nichts zusammenzufassen, außer dass, genau wie in der Aluminium, genau, wir brauchen unbedingt mehr Forschung. Ich glaube, wir wissen jetzt sehr profund, dass wir es nicht wissen.
Das ist genau der Punkt. Also die Sicherheit dieser Impfstoffe, die ja auch von führenden Politikern unserer Nation so hochtrabend und immer wieder verkündet wurde, lässt sich aus dem Forschungsstand, den wir jetzt heute haben, nicht ablesen. Ich weiß nicht, woher die ihre positive Aussage nehmen.
Gut, dann auch wenn es unbefriedigend ist und ich jetzt auch gerne noch dazu fragen würde, wie geht es eigentlich mit einer Reaktivierung von einer schon überwundenen Krankheit? Das finde ich gerade auch spannend, aber das machen wir vielleicht an einer anderen Stelle, wenn wir uns weiterhin mit Impfungen beschäftigen. Sollten wir vielleicht, oder? Es geht ja in diesem Podcast.
Ja, können wir gerne machen. Wir haben noch einen Teilaspekt tatsächlich ausgelassen, den will ich nur ganz kurz nochmal am Rande nennen, der auch in der Pharmazeutischen Zeitung dann im Januar 22, meine ich, auch nochmal so zum Besten gegeben wurde, dass diese beiden Komponenten AL10-0315 und AL10-0159 von der Firma, die die herstellt, nicht für den Menschengebrauch, sondern nur für Forschungszwecke hergestellt wird. Und die Argumente, das wird dann gesagt, ja, das sind ja alles nur die Impfkritischen und so, die das so äußern. Die Argumente, die dann da gegenstehen oder gebracht werden, sind dann zum Beispiel, ja, aber es ist doch jetzt zugelassen worden mit dem Comirnaty-Impfstoff. Das stimmt. Aber es ist vorher nie zum Menschengebrauch zugelassen worden. Das bedeutet, alleine ist es noch nie am Menschen getestet worden. Merkst du selber. Also sie gehen da quasi einfach den dritten Schritt vor dem ersten und sagen dann, Ergibatch, wir haben es doch jetzt. Nee, es wurde eben vorher nie getestet. Und nur weil es jetzt milliardenfach eingesetzt ist, heißt es ja nicht, dass es getestet wurde, sondern wir haben es einfach gemacht. Und jetzt müssen wir mit dem leben, was dabei rauskommt. Und es kommt eine ganze Menge dabei raus und wir kriegen es eigentlich gar nicht mehr richtig eingehegt und gepflegt. Und das zweite Argument war, es ging ja auch nicht anders, man musste ja auch schnell handeln und irgendwie sollte es ja auch alles so laufen. Und das kann nicht sein. Also bei prophylaktischen Stoffen muss ganz klar sein, dass es den höchsten Sicherheitskriterien und Standards entspricht, die wir überhaupt zu leisten imstande sind. Und wenn das nicht gewünscht ist, dann kann ich jedem nur abraten, sich bei dem nächsten Experiment an erste Stelle zu stellen.
Du weißt ja gar nicht, ob es nicht am Ende doch ein Test war.
Ja, so weit würde ich nicht gehen.
Ja, genau, aber es ist ja immer die Frage sozusagen, wie du das Ganze in der Perspektive wahrnimmst. Wir haben ja jetzt sozusagen milliardenfach Ergebnisse. Wenn man das sauber aufbereiten wollen würde, hätte man wenigstens eine ganze Menge Datenmaterial jetzt.
Genau, und diese eine Studie macht es ja. Sie zieht immerhin 99 Millionen User, so nenne ich sie jetzt mal, zusammen und kommt dann nicht zu dem Ergebnis, dass das sicher und effektiv war, sondern dass das wirklich sehr, sehr viele Begleiterscheinungen gibt, die alle noch nicht, so weder kausal noch irgendwie richtig sinnvoll erklärlich sind, die aber eklatante Folgen haben. Das geht in Richtung Immunschwächung, in Richtung Krebsentwicklung, in Richtung Thrombose und auch Herzinfarktsituationen, Myokarditis mit Narbenbildung. Mittlerweile wird ja eingestanden, dass auch die milde Myokarditis zu 10-15%, das wusste jeder Kardiologe vorher, vor 2020 auch, kann eben zum plötzlichen Herztod führen. Und das trifft viele Jugendliche und Jungerwachsene. Die nächsten 5 bis 10 Jahre sind da wirklich für manche ein Spießrutenlauf.
Und zwar möglicherweise einfach, weil du die falsche Charge bekommen hast, ne?
Genau, weil du entweder nicht das, oder kein Glück hattest, dass da nichts drin war oder weniger. Wir wissen es eben auch leider nicht, denn es ist nicht so sauber dokumentiert. Und wenn wir gar keine Aussagen vom Paul-Ehrlich-Institut bekommen, muss ich auch ehrlicherweise sagen, kann ich dem System an der Stelle auch nicht mehr vertrauen. Also ich weiß dann einfach nicht, was die da machen. Beziehungsweise ich muss davon ausgehen, dass ich es eben nicht prüfe.
Oder uns eklatant, Entschuldigung. Ja, genau. Sie wollen uns wenigstens mal wieder nicht sagen, was sie eigentlich schon wissen. Das ist ja durchaus etwas, das wir in jüngster Vergangenheit schon mal gesehen haben. Aber, und auch das ist ja bekannt geworden, eine Erfahrung, die Informationen lassen sich nicht ewig zurückhalten. Insofern ist es eine Frage der Zeit. Und in der Zwischenzeit, und das ist dann vielleicht doch ein gutes Fazit, sollten wir auf jeden Fall die Augen offen halten und uns nicht jeden Schuss holen.
Genau, und ich kann nur empfehlen, für alle Interessierten, lest den Fachartikel über die Adjuvantien auf unserer Website. So kompakt und so inhaltsreich wie dort, behaupten wir ganz frech, hat man es bisher noch nirgendwo gelesen. Los geht's.
Sehr gut. Ich danke dir, Alex, für diese Einordnung Gerne. Unserer Wissenslücke. Und ich danke dir da draußen für dein Interesse. Wie gesagt, den Fachartikel auf unserer Website. Und wenn es eine Frage gibt, dann frag uns bitte gerne. Wir sind für euch da. E-Mail-Adresse findest du unten. Wie gesagt, individuelle Impfberatung können wir per E-Mail nicht leisten. Aber ansonsten versuchen wir, alles aufzugreifen, was ihr uns so zuschickt. In diesem Sinne, genießt den Tag. Habt einen wunderbaren, ja, was auch immer ihr gerade vor der Brust habt, vielleicht Herbst, vielleicht auch irgendwie schon Frühjahr, wer weiß, wann euch dieser Podcast erreicht. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Wir freuen uns auf euch das nächste Mal und bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema, genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonniere doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.